Ortsbeschreibungen zur Wanderung im Val Pesarina. Prato Carnico, Prat di Carne. Der beängstigend schiefe Glockenturm neben der Hauptstraße ist das Überbleibsel einer Kirche, die im Jahr 1700 von einem Erdbeben zerstört wurde. Statt den schwer beschädigten Turm abzutragen, entschloss man sich im 18. Jahrhundert, den Torso neu zu decken und das Wahrzeichen stehen zu lassen. In Anbetracht der Erschütterungen durch den Lkw-Verkehr scheint es nur eine Frage der Zeit, bis der Campanile endgültig der Schwerkraft erliegt. Weniger Grund zur Sorge besteht bei der um 1850 errichteten Pfarrkirche San Canziano Matire. Der monumentale Bau ruht nach venezianischer Art auf einem Fundament aus Eichenstämmen, die bis zu 4 Meter in die Erde reichen. Außen, nahezu schmucklos, birgt er einen filigranen gotischen Flügelaltar von Michael Barth aus Tirol, der zur wuchtigen Architektur gar nicht recht passen will. Dargestellt sind die Geschwister Cantius, Cantianus und Cantianilla, die um 300 nach Christus wegen ihres Glaubens enthauptet wurden. Im Dorf selbst finden sich etliche Bauern- und Herrenhäuser aus dem 17. und 18. Jahrhundert, unter denen der mächtige Palazzo Casali und die etwas heruntergekommene Casa Canonica mit einem sechsteiligen Arkadenfenster hervorstechen. Reizvoller sind aber die unverputzten Arbeiterhäuser mit ihren kleinen Vorgärten und manch rustikalem Zierrat an der Fassade. Das bedeutendste Kulturdenkmal des Dorfes befindet sich am westlichen Ortsrand. Es ist die 1913 eröffnete Casa del Popolo, die vor einigen Jahren renoviert und um einen modernen Zubau aus Holz erweitert wurde. Was wie ein harmloses Schulgebäude aussieht, war über Jahrzehnte ein Hort der Selbstermächtigung und des politischen Widerstands der örtlichen Bevölkerung. Diese scheint das Aufbegehren förmlich im Blut zu haben. So entstand hier bereits vor 400 Jahren eine quasi basisdemokratische Gemeindeverwaltung. Die Errichtung des Volkshauses erfolgte auf Initiative von Auswanderern und Rückkehrern aus ganz Europa und Übersee, die von revolutionärem Gedankengut im Ausland inspiriert worden waren. Bereits 1892 war in Prato Carnico die Società Operaia di Mutuo Soccorso zur Pflege des Zusammenhalts und der gegenseitigen Hilfe gegründet worden, der 1900 eine Sektion des Partito Socialista Italiano folgte. Zur selben Zeit verzeichnete die Obrigkeit anarchistische Umtriebe, die zur Gründung einer Konsumgenossenschaft sowie einer Art Gewerkschaft für Wanderarbeiter führen sollte. Finanziert wurde die Casa durch Spendensammlungen unter Emigranten und Einheimischen, am Bau selbst beteiligten sich rund 150 Freiwillige, darunter nicht wenige Frauen. Nach 3 Jahren war das erste Volkshaus Caniens fertiggestellt. In erster Linie Kultur- und Bildungszentrum diente es zugleich als Sitz mehrerer linksorientierter Vereine. Schon bald in ideologische Grabenkämpfe verstrickt, einte sie doch der Antiklerikalismus sowie die internationale Solidarität. So wurde die Casa del Popolo am 28. Februar 1915 Ausgangspunkt einer denkwürdigen Massendemonstration. Rund 700 Männer und Frauen marschierten von Prato Carnico Richtung Villa Santina, um gegen den Kriegseintritt Italiens zu protestieren. Als der Zug im Val di Garno von Carabiniere und Soldaten mit aufgepflanzten Bajonetten aufgehalten wurde, drohte die Lage zu eskalieren. Nach einem Handgemenge mit mehreren Verletzten zog sich die Staatsgewalt jedoch zurück und versammelte sich die jubelnde Menge von meuterten Soldaten begleitet in Villa Santina zur Abschlusskundgebung. Auch nach dem Krieg war das Tal Schauplatz großer Demonstrationen sowie mehrerer Generalstreiks in den Jahren 1919 und 1920. Wieder diente das Volkshaus als Stützpunkt sozialistischer und anarchistischer Gruppen, zu denen bald ein kommunistischer Ableger hinzukam. Da ließen die ersten Übergriffe durch Squadristi, faschistische Schwarzhemden, nicht lange auf sich warten. Unverzüglich bildeten sich bewaffnete Arbeiterkomitees, die im Dorf patrouillierten und die Casa del Popolo rund um die Uhr bewachten. So wurde das Val Pesarina von den Milizen Mussolinis bis auf Weiteres gemieden und fand der Duce nur wenige Anhängerinnen im Tal. Umso härter schlugen die Faschisten nach der Machtergreifung zurück. Politische Gegner wurden reihenweise verhaftet und verschwanden im Gefängnis, die übrige Bevölkerung durch Bespitzelung und Razzien eingeschüchtert. Zahlreiche Protagonisten der Arbeiterbewegung konnten sich jedoch ins Ausland absetzen und blieben ihrer revolutionären Gesinnung treu. So schlossen sich mehrere Bessarini den internationalen Brigaden der Republikaner im Spanischen Bürgerkrieg an oder sollten später in der französischen Résistance eine Rolle spielen. Trotz des linken Exodus blieb der Ort für die Faschisten unsicheres Terrain. Noch im Jahr 1933 schrieb der Präfekt von Udine an den Innenminister: Die kleine Stadt Prato war schon immer eine Hochburg des Kommunismus und friulanischen Anarchismus. Wenig überraschend war Prato Carnico 1943 auch eine Keimzelle der karnischen Partisanenbewegung. Mehrere hochrangige Kommandanten stammten aus dem Ort, auch der Comitato di Liberazione Nazionale hatte hier einen Sitz. Entsprechend hoch war der Blutzoll unter den Widerstandskämpfern der Gemeinde. So kamen bei bewaffneten Überfällen auf deutsche Einheiten mehrere Einheimische zu Tode, unter ihnen Leo Cimador, ein jugendlicher Partisan, nach dem heute der Circolo Creativo im Nachbardorf Beria benannt ist. Weitere Tote gab es in den letzten Kriegsmonaten bei Vergeltungsmaßnahmen bzw. Säuberungen durch die Kosaken zu beklagen, so am 2. April 1945 bei einem Angriff auf kosakische Verbände auf eine Stellung des mit Unterstützung der Sowjets gebildeten Stalin-Bataillons. Drei junge Bessarini ließen dabei ihr Leben. Am 9. April wurde schließlich der Partisanenführer Albino Gonano aus Prato Carnico gemeinsam mit 36 anderen Genossen im Gefängnis von Udine von der SS erschossen. So wurde der 1. Mai 1945 im bereits befreiten Val Bessarina als Trauertag und in aller Stille begangen. An diesem Text hat Andrea Wernig mitgearbeitet. Einkehr: Albergo Ristorante Aisette Nanni, günstige Übernachtungsmöglichkeit mit solider Küche. Bar Centrale, sehr freundliche Bar mit viel Patina und historischen Fotos im Gastraum. Im Sommer wird die kleine Terrasse mit Liegestühlen bestückt. Casa del Popolo, im gemütlichen Café im Erdgeschoss können historische Fotos aus der Zeit der Arbeiterbewegung besichtigt werden. Im ersten Stock werden geräumige und schön eingerichtete Zimmer vermietet. Das Frühstück bietet einen Vorgeschmack auf das zukünftige sozialistische Schlaraffenland. Pradumli. Das kleine Dorf im Tal galt einst als Brutstätte der Anarchie, was heute in Anbetracht der akkuraten Hausgärten kaum vorstellbar ist. Angenehm schlicht drängen sich die Arbeiterhäuser aneinander, sieht man von zwei erstaunlich großen Herrenhäusern aus dem 17. bzw. 18. Jahrhundert mit schönen Steinportalen und Arkadenbögen ab. Eines davon ist aus den Resten einer Burg hervorgegangen, die das Val Bessarina im Mittelalter kontrollierte. Schon damals wurden die sanft ansteigenden Wiesen im Westen des Weilers terrassiert und landwirtschaftlich genutzt. Birria. In der Ortsmitte verengt sich die Hauptstraße zur Gasse und müssen Fußgänger ohne Gehsteig auskommen. Gefahrlos kann man nur die Häuser oberhalb der Straße besichtigen, darunter ein mittelalterlich anmutendes Bauernhaus, das von einem ebenso alten Schäferhund bewacht wird, sowie das Piccolo Museo Storico delle Macchine per la Fotografia e Cinematografia vis-à-vis der Kirche. Es ist in der ehemaligen Molkerei untergebracht und wurde von einem privaten Sammler gegründet. Ausgestellt sind Dutzend historische Fotoapparate und Filmkameras sowie mannshohe Projektoren aus längst aufgelassenen Kinos in Comelians, Vesaris und Tolmezzo. Bedeutendste Exponate sind zwei Ariflex-Kameras von Pier Paolo Pasolini aus der Cinecittà in Rom, die dem Museum von Dante Spinotti, der zweimal für den Oscar nominiert war, vermacht wurden. Zu sehen gibt es schließlich eine Reihe kurioser Filmplakate aus der Blütezeit des italienischen Unterhaltungsfilms. Stavoli Orias. 12 Stavoli, Ställe und Scheunen mit temporären Wohnbereichen im Obergeschoss, bilden den vielleicht schönsten Weiler Kaniens. Jedes ein Muster an Ursprünglichkeit, fügen sich die tongedeckten Steinhäuser zu einem Ensemble von zeitloser Ästhetik. Die meisten sind nach Süden ausgerichtet, nur zwei Gebäude legen sich quer. Allen gemeinsam ist die starke Dachneigung, das grobe Gemäuer und die verwitterten Holzelemente. Auf einer Seehöhe von 1000 Meter gelegen, diente Orias im Mai und Juni als Zwischenstation der Weidetiere, ehe sie den Hochsommer von Hirtinnen und Sennerinnen begleitet auf Almen oberhalb der Baumgrenze verbrachten. Im September kehrten die Herden hierher zurück, um erst Ende November ins Tal getrieben zu werden. Hütten und Häuser dieser Art, Stavoli di Premonticazione genannt, sind ein Charakteristikum der Region und erleben seit einigen Jahren eine Nachnutzung als Ferien- oder Wochenendhäuser. Nur selten geht die Adaptierung so schonend vonstatten wie in Orias. Heimkehr: ab 2020 werden an diesem wunderbaren Ort Zimmer mit Frühstück angeboten. Osais da Saia. Auch dieses Dorf besitzt mehrere gut erhaltene Häuser aus dem 17. und 18. Jahrhundert, darunter einen turmartigen Bau mit versetzten Fensterreihen, die den Verlauf des Stiegenaufganges verraten. Es gehört zum verwinkelten Ortskern südlich der Straße, dessen Gasse auf die kleine Kirche San Leonardo zulaufen. Sie enthält prächtige Fresken von Piero Foluto aus dem Jahre 1506, die seit ihrer jüngsten Restaurierung in kräftigen Farben erstrahlen. Detailreich dargestellt sind alle möglichen heiligen und kirchlichen Würdenträger mit klopapierartigen Schriftbändern und orientalisch anmutenden Ornamenten. Bemerkenswert die Szenen aus dem Leben des heiligen Leonhard, nicht zuletzt wegen der Fantasielandschaften im Hintergrund. Zur Erinnerung: Leonhard gilt als Schutzpatron der Gefangenen und Pferde, hilft aber auch bei Steißgeburten sowie Geistes- und Geschlechtskrankheiten. Besaris Besaria. Dank Förderungen der EU und einer klugen Kommunalpolitik hat sich Besaris nicht nur als sogenanntes Uhrendorf neu erfunden, sondern ist zugleich zum Musterbeispiel für gelungene Restauration und Ortsbildpflege geworden. Hier ist es nicht nötig, auf einzelne schöne Häuser hinzuweisen, reiht sich durch ein Baujuwel an das andere und findet sich an jeder Ecke ein hübsches Postkartenmotiv. Rund 130 teils viergeschossige Gebäude mit stark geneigten Ziegeldächern bilden eine geschlossene Ortschaft von städtischem Charakter, nur wenige Bausünden oder Fehlfarben stören den angenehmen Gesamteindruck. Auch die Behübschung hält sich für karnische Verhältnisse in Grenzen. Stattdessen hat man einen sehenswerten Lehrpfad der Uhren eingerichtet, der 15 Großuhren aus verschiedenen Epochen miteinander verbindet. Einige zieren historische Fassaden, andere wurden zu Demonstrationszwecken im öffentlichen Raum aufgestellt. Dazu gehören Wasseruhren, die zum Teil schon im Altertum bekannt waren, eine habsburgische Sonnenuhr, die verschiedene Zeitzonen anzeigt, sowie eine monumentale Fassadenuhr, auf der sich die Umlaufbahnen der Planeten ablesen lassen. Ein Prachtexemplar ist die Uhr an der Südseite der Casa dell'Orologio aus dem 17. Jahrhundert mit 5 markanten Zeigern und einem kunstvoll beschrifteten Ziffernblatt. Die Anfänge des Uhrmacherhandwerks liegen weitgehend im Dunkeln, da das Tal 1944 von den mit Hitler verbündeten Kosakentruppen besetzt und geplündert wurde und dabei wertvolle historische Dokumente verloren gingen. Erzählt wird, dass die ersten Uhrmacher-Rückkehrer aus dem deutschen Schwarzwald und aus Böhmen waren, die sich Ende des 17. Jahrhunderts das Know-how der dortigen Meister angeeignet hatten. Eine andere Geschichte besagt, dass ein Genueser Pirat die hiesige Uhrmacherdynastie begründete. Erzeugt wurden Wandbändeluhren, die anfangs fast vollständig aus Holz, später aus Eisen gefertigt wurden. Abnehmer waren adelige und wohlhabende Bürger, bis die Uhren durch serielle Produktion auch für weniger Begüterte erschwinglich wurden. Die Einzelteile bestanden nun aus Gusseisen oder Bronze und wurden seriell gefräst und gestanzt. Die Mechanik galt als besonders verlässlich und wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit 12-jähriger Garantie verkauft. Bereits 1725 begann die Familie Solari mit der Herstellung von Turmuhren, die noch heute zu den schönsten der Region zählen. So stammen etwa die fast 200-jährige Uhr über dem Stadttor von Zres in Kroatien und die berühmte Turmuhr von Udine aus Besaris. Die Uhrwerke wurden vollständig geschmiedet, jedes Zahnrad musste nachträglich händisch gefeilt werden. Die Manufaktur befand sich 1 Kilometer westlich von Besaris, wo man die Wasserkraft des Rio Posal für die Schmiedehämmer nutzte. Noch heute steht hier eine Fabrik der Fratelli Solari. Glaubt man der Firmenchronik, wurde die Klappzahlenuhr um 1930 im Val Besarina erfunden. Allerdings produzierten die Gebrüder Junghans bereits um 1900 Tisch- und Reiseuhren mit ähnlicher Mechanik. Jedenfalls wurde das Patent von den Fratelli Solari weiterentwickelt und bald im großen Stil erzeugt. Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen die Klappzahlenuhren auf Bahnhöfen und Flughäfen in aller Welt zum Einsatz und hielten in unzähligen Haushalten in Gestalt futuristischer Radiowecker Einzug. Eine Sammlung historischer Uhren wird im örtlichen Uhrenmuseum aufbewahrt, das 2018 in den Palazzo della Pesa im Zentrum verlegt wurde. Er diente einst als Zollstation und besaß eine amtliche Waage, wovon sich der Ortsname ableiten soll. Pesare, das heißt wiegen. Ausgestellt sind Chronometer aus 5 Jahrhunderten, darunter kostbare Wand- und Standuhren, komplizierte Innereien von Turmuhren sowie etliche Zeitmesser der Gegenwart. Neben der Klappzahlenuhr, die in allen Größen und Designs auftritt, wird auch der Stempel- und Stechuhr viel Platz eingeräumt. Diese dürfte tatsächlich eine Erfindung der Firma Solari sein und ist heute ihr wichtigster Geschäftszweig. Wurde früher die Präsenz der Arbeitnehmerinnen mit Lochkarten gemessen, geschieht dies heute mittels Chips und Fingerprints. So hat die Firma Solari nicht nur die Zeitmessung modernisiert, sondern auch zur effizienteren Kontrolle und Ausbeutung der arbeitenden Menschen beigetragen. Über die Herstellung von Zeitzündern erfährt man leider nichts. Einkehr, Sotla Napa, beliebter Agenturismo in einem schön restaurierten Haus aus dem 16. Jahrhundert. Das Speisenangebot variiert je nach Jahreszeit und umfasst alle karnischen Klassiker. Auch die Gästezimmer sind sehr ansprechend. Sordos, sehr freundliche Gaststätte am östlichen Ortseingang.